ARD.
Wir leben also in einer Zeit, denke ich, in der die Unsicherheit doch größer ist, als sie vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren war. Die Frage ist nun, wie gehen Menschen mit so einer Unsicherheit um? Und was wir eben aus der Forschung wissen, ist, dass es sich leichter mit Unsicherheit umgehen lässt, wenn man selber ein finanzielles Polster hat. Wenn man denkt, okay, wenn es mir mal nicht mehr so gut geht, dann kann ich mich trotzdem noch irgendwie selber absichern. Und das führt wieder darauf zurück, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass eben die Vermögen in Ostdeutschland, obwohl sie die Ostdeutschen seit der Wiedervereinigung höhere Sparquoten haben als die Westdeutschen, immer noch deutlich geringer sind als in Westdeutschland, weil eben Vermögensaufbau sehr, sehr lange Zeit braucht und oft auch über Generationen stattfindet. Und ich denke, so lässt sich erklären, warum die Unsicherheit, die ja in Westdeutschland genauso ist wie in Ostdeutschland, eben in Ostdeutschland vielleicht zu extremerem Wählerverhalten führt.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, das WZB, hat eine neue Präsidentin, die Wirtschaftswissenschaftlerin Nicola Fuchs-Schündeln. Jetzt zu Gast in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff, herzlich willkommen. Zum ersten Mal führt nun eine Ökonomin die renommierte sozialwissenschaftliche Einrichtung WZB. Nicola Fuchs-Schündeln forscht zu den Folgen der deutschen Wiedervereinigung, zu den ökonomischen Hintergründen der ostdeutschen Mentalität und auch zu Schulschließungen während der Covid-19-Pandemie. Seit Anfang September leitet sie das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hallo, Frau Professorin Fuchs-Schündeln.
Hallo, Herr Dorloff.
Frau Fuchs-Schündeln, Ihre Vorgängerin, die Soziologin Jutta Almendinger, hält Sie als neue Chefin des WZB für eine Idealbesetzung. Was macht Sie so ideal für diesen Job?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Was mich so fasziniert am WZB ist die Interdisziplinarität. Das WZB ist ja eigentlich einzigartig unter den Forschungsinstituten darin, dass es eben die ganze Breite der sozialwissenschaftlichen Forschung abbildet. Also sowohl Ökonomen als auch Politologen als auch Soziologen arbeiten am WZB und wir arbeiten zu den Themen, die eigentlich die Gesellschaft in der Breite umtreibt, wie Demokratie, Migration, Bildung. Und in meiner Forschung nehme ich als Ökonomin in der Regel den ökonomischen oder den wirtschaftlichen Gesichtspunkt ein, aber arbeite eben auch genau zu diesen Themen und finde es sehr, sehr spannend, jetzt auch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den anderen Disziplinen mehr in Kontakt zu kommen und mehr darüber zu sprechen. Aber diese Interdisziplinarität begleitet mich schon seit meinem eigenen Studium und finde ich etwas sehr Wichtiges.
Und ich möchte jetzt auch nochmal mit Ihrem eigenen Studium anfangen. Sie haben nach Ihrem Wirtschaftsstudium in Köln sind Sie an die Yale-Universität gegangen. Sie haben dann rund 10 Jahre in den USA studiert, geforscht, gelehrt, haben an der Yale Ihren Master gemacht, dann auch promoviert und danach sind Sie an die renommierte Harvard-Universität in Cambridge in Boston gegangen. Gibt es etwas, was Sie aus Ihrer Zeit in den USA mitgenommen haben, was Sie bis heute als Wissenschaftlerin, auch als Mensch besonders prägt?
Was für mich eigentlich am prägendsten war in der Zeit in den USA und an diesen US-amerikanischen Unis, ist wirklich, dass alle dort, die Professorinnen, Professoren, die Studentinnen, sehr für die Wissenschaft brennen. Also dass permanent Diskussionen stattfinden über die Forschung, woran arbeitest du gerade, was haben wir herausgefunden, wie bekommen wir hier gemeinsam weiter. Und das ist was ein sehr inspirierendes Umfeld eigentlich als Forscherin. Und das ist etwas, was ich auch versuche, eben hier zu schaffen, dass wir viel über die Forschung reden, dass wir uns austauschen, dass wir eben Erkenntnisse zusammenbringen und dann auch nach außen tragen.
Können Sie sich das eigentlich erklären? Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich habe selber ein Jahr in den USA studiert und habe das ähnlich empfunden, dass es eine andere Form der Begeisterung ist, auch ein anderer Austausch, auch mehr auf Augenhöhe mit den Professorinnen und Professoren stattfindet. Warum ist das in den USA oder was fehlt hier vielleicht in Deutschland?
Naja, erstmal muss man natürlich fairerweise sagen, dass ich war an sehr guten Universitäten in den USA. Sie waren auch an einer sehr guten staatlichen Universität. Da gibt es natürlich auch sehr viel Heterogenität, viel mehr Heterogenität, als wir an den deutschen Universitäten haben. Also was man immer betonen muss, ist, dass ja im deutschen Universitätssystem wir wirklich in der Breite gute Universitäten haben. Vielleicht an der Spitze nicht so gute wie in den USA, aber eben auch nicht so schlechte wie in den USA. Und also wenn man dann vergleicht Deutschland, USA und man sieht sich nur die Spitzenunis in den USA an, ist es ein bisschen ein unfairer Vergleich. Denn die sind natürlich auch finanziell viel besser ausgestattet. Also ist dann auch das Verhältnis von Professoren zu Studenten besser als an deutschen Universitäten. Und das macht natürlich auch etwas aus.
Aber Sie haben ja auch diesen Spirit, diese Mentalität angesprochen. Sie forschen ja auch zum Thema
Klar.
Mentalität. Was ist da anders?
Naja, das ist, zum Teil ist es halt auch dann tatsächlich die Selektion, dass da nur die Besten, die auch wirklich, ich sag mal, richtig reinhauen wollen, auch von Studentenseite, es an diese Unis schaffen und dann eben auch versuchen, da das Entsprechende umzusetzen. Und da kommen so, ich sag mal, sehr Gleichgesinnte zusammen, sowohl in der Professorenschaft als dann auch in der Studentenschaft. Das muss man schon sagen. Und dann ist es aber, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Umfeld, dass man wirklich einen Campus hat, dass also die Studierenden alle ja an der Universität leben. Es saugt einen mehr ein, als es vielleicht im Deutschen ist und in Deutschland typisch ist. Und das hat auch wieder seine Nachteile. Also wenn man jetzt in Berlin zum Beispiel studiert als junger Mensch, ist es natürlich auch toll, in die Stadt einzusteigen. In den USA ist das Leben dann sehr viel mehr auf die Universität konzentriert. Führt dann aber eben auch dazu, dass man engere Kontakte hat und eben ja mehr über die Universität hin geschaffen wird an Möglichkeiten, an Austauschen, auch am Sozialleben.
Haben Sie denn ein paar Ideen jetzt ans WZB mitgebracht? Regelmäßige Lunchtalks oder ähnliches, oder gibt es das vielleicht schon?
Genau, also wir haben schon am WZB, Gott sei Dank, sehr viel Austausch, aber was ich halt noch mehr stärken möchte, ist wirklich so der Austausch über die Disziplinen hinweg. Da gibt es im WZB schon deutlich mehr als im Allgemeinen, aber oft sind wir dann doch in unseren Disziplinen so verharrt. Und das ist in den USA übrigens nicht unbedingt anders, allerdings so ein bisschen ähnlicher wie auch das WZB. Hier sind dort so Public Policy Schools, wo dann Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen eben zusammenarbeiten an gesellschaftlich relevanten Themen. Und das ist eigentlich so der Spirit, den ich auch hier reinbringen möchte.
Sie sind dann, Sie waren an zwei der allerbesten Universitäten, das haben wir gesagt, Yale und Harvard, und sind dann aber 2009 trotzdem zurückgekommen nach Deutschland. Wieso eine Universität wie Harvard und eine Stadt wie Boston verlassen?
Das ist eigentlich so eine Lebensentscheidung. Es ist ja dann doch so die Frage, wo will man sein Leben verbringen? Ist das eben in den USA oder in Deutschland? Und ich fand das Leben in den USA immer toll und begeisternd, und das ist auch nach wie vor so, und ich fahre da wahnsinnig gerne hin, und ich war auch dann noch zweimal für längere Forschungsaufenthalte dort. Aber so in Deutschland fühle ich mich doch mehr zu Hause. Das ist die eine Sache, die mich dann auch so zurückgezogen hat. Die andere Sache eben auch, dass ich schon finde, dass dieser internationale Austausch ja beiden Seiten was bringt. Also ich habe davon profitiert, was ich in den USA gelernt habe und dann an neuen Eindrücken bekommen habe, und bringe das aber auch dann gerne in Deutschland ein oder auch in Europa insgesamt, um zu sagen, Mensch, was können wir hier übernehmen, was können wir vielleicht anders machen? Wie gesagt, das geht in beide Richtungen. Es ist nicht alles besser in den USA als hier in Deutschland, aber hier mitzugestalten, eben auch ins Wissenschaftssystem herein, das ist schon auch was ich sehr spannend und spannend und herausfordernd finde, was mir aber auch Spaß macht.
Sie haben dann zunächst mitgestaltet in Frankfurt. Sie sind damals einem Ruf an die Goethe-Universität Frankfurt gefolgt. Was hat Sie an dieser Professur besonders gereizt?
Was damals für mich entscheidend war, eigentlich sind zwei Dinge für Frankfurt. Das eine ist, dass es in Frankfurt ein strukturiertes Doktorandenprogramm gibt. Das heißt, wenn in der Volkswirtschaftslehre Menschen promovieren wollen, dann werden sie erstmal, dann fangen sie nicht direkt an einem Lehrstuhl an, sondern kommen erstmal in ein gemeinsames Programm, machen gemeinsame Kurse. Man hat quasi auch so eine Kohorte, das ist so ein bisschen eben wie in den USA, und suchen sich dann nachher ihre Themen und auch ihre Betreuerinnen und Betreuer, mit denen sie eben zusammenarbeiten wollen. Und das, glaube ich, ist so die ideale Form wirklich des Lehrens, wenn man eben wissenschaftlich weiterarbeiten möchte, und auch des Lernens, wie ich es eben auch in den USA erfahren habe. Und hier in Berlin gibt es das Gott sei Dank auch, da freue ich mich jetzt auch mitzumachen. Und der zweite Punkt, der für Frankfurt auch gesprochen hat, ist, dass es eben an der Universität relativ viele Makroökonomen gibt und ich eben auch makroökonomisch arbeite. Da waren viele Anknüpfungspunkte. Und dann natürlich auch durch die Zentralbanken ist auch nochmal die Dichte der Ökonomen und insbesondere der Makroökonomen sehr groß. Und da gibt es auch viel Austausche zwischen Uni und Zentralbanken, was ich eben auch immer als sehr fruchtbar empfunden habe.
Ich möchte jetzt ein bisschen über Ihre Forschung mit Ihnen reden. Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der deutschen Einheit. Das war auch schon Thema Ihrer Doktorarbeit. Da ging es nämlich, und das fand ich spannend, um das Sparverhalten in ost- und westdeutschen Haushalten. Was haben Sie da herausgefunden?
Genau. Also die Deutsche Wiedervereinigung ist erstmal aus reiner Forschungsperspektive total spannend, weil es halt dann ja die Wiedervereinigung für die ostdeutsche Bevölkerung einen riesigen ökonomischen Schock bedeutet hat, wie wir den normalerweise in den Daten so gar nicht beobachten. Also es sind halt die Einkommen gestiegen relativ zu der Zeit davor. Gleichzeitig ist eben auch die Einkommensunsicherheit sehr stark gestiegen. Also Arbeitslosigkeit war ja ein ganz großes Thema direkt nach der Wiedervereinigung. Und das war eigentlich so ein ideales Setting, um mal zu schauen, die Theorien, die wir als Ökonomen so abstrakt aufstellen zum Konsum- und Sparverhalten über den Lebenszyklus, wie entscheiden sich Leute, wie viel konsumiere ich heute, wie viel spare ich von meinem Einkommen, wie decken sie sich eigentlich mit der Realität? Und was ich da gefunden habe ist, und das fand ich eigentlich wirklich faszinierend oder finde ich nach wie vor faszinierend, ist, dass das Sparverhalten der Ostdeutschen sich sehr gut durch unsere Modelle erklären lässt. Was sie nämlich gemacht haben, ist, dass sie nach der Wiedervereinigung direkt einen sehr großen Anteil ihres Einkommens gespart haben. Und das lässt sich eben dadurch erklären, dass sie jetzt einerseits eben in diesem neuen wirtschaftlichen Umfeld waren, wo es sehr große Einkommensunsicherheit gab und eben auch große Arbeitslosigkeitsrisiken. Und das ist ein klassisches Sparmotiv, dass man spart, damit man so ein finanzielles Polster hat, wenn es ja zu negativen Einkommensbewegungen kommen sollte. Und gleichzeitig haben sie halt mit sehr niedrigen Vermögen natürlich gestartet nach der Wiedervereinigung. Anders als Westdeutsche, die halt in der Regel schon angespart haben oder auch von ihren Eltern eben durchaus Erbschaften zu erwarten haben. Und diese hohen Sparquoten in Ostdeutschland lassen sich eben sehr gut erklären durch die Modelle. Und das fand ich eben sehr, sehr spannend, dass man sagt, eigentlich ist faszinierend, dass eigentlich so relativ abstrakte Modelle in so einem Szenario von so ganz großen wirtschaftlichen Veränderungen tatsächlich Verhalten sehr gut abbilden können.
Das heißt, um es nochmal zu verstehen, dass die unterschiedliche Sozialisation in West und Ost hatten unterschiedliche Sparverhalten zur Folge? Oder ist es die Umbruchphase,
beim Sparverhalten, interessanterweise, finde ich eben überhaupt nicht, dass Sozialisation eine Rolle spielt. Also ganz im Gegenteil würde ich sagen, also wenn wir Ökonomen werden ja immer dafür kritisiert, dass wir so rationale Menschen annehmen, aber mit dem rationalen Menschenbild können wir eigentlich das Sparverhalten eben sehr gut erklären, dass man eben sagt, hey, wir haben jetzt eine Situation von großer Unsicherheit, deswegen sparen wir relativ viel. Was ich aber andererseits in einem anderen Bereich meiner Forschung herausgefunden habe, ist, dass tatsächlich Sozialisation eine sehr große Rolle spielt, wenn es um die Präferenzen der Menschen geht. Da ist die Frage, wie formen wir eigentlich unsere ökonomischen Präferenzen? Also zum Beispiel, ob wir relativ viel Umverteilung wollen, ob wir wollen, dass der Staat eine relativ große Rolle spielt im wirtschaftlichen Leben der Menschen oder nicht. Das ist ja auch zwischen den Ländern unterschiedlich. Also wenn wir wieder USA, Europa überlegen, wenn man da auch Umfragen vergleicht, dann sagen wesentlich weniger Amerikaner, dass wir Umverteilung wollen, dass der Staat eben eine große Rolle spielen sollte als Europäer. Und die Frage ist immer gewesen, woher kommt das? Also werden wir einfach mit Präferenzen geboren und das ist dann so, oder woran liegen diese Unterschiede? Und hier habe ich mir halt Ost- und Westdeutschland angeschaut, weil das eigentlich ein ideales Setting in der Beziehung ist, dass wir jetzt eben zwei Bevölkerungsteile hatten, die 45 Jahre lang unter völlig unterschiedlichen Systemen gelebt haben, ohne dass das so gewünscht wurde unbedingt von der Bevölkerung, und jetzt plötzlich wieder in einem System leben. Und was wir uns dann angeschaut haben, ist, hat eben dieses Leben unter dem Kommunismus versus Kapitalismus, wenn man da mal diese extremen Begriffe benutzt, hat das die Präferenzen der Menschen beeinflusst. Und tatsächlich finden wir eben, dass Ostdeutsche auch nach der Wiedervereinigung sogar noch heute eben eine stärkere Präferenz haben für relativ starke Staatseingriffe. Also dass der Staat sich kümmern soll um Ärmere, um Familien, um Kranke und so weiter, stärker als Westdeutsche. Und in den 90er Jahren haben wir da eine relativ starke Konvergenz gesehen, also dass die Präferenzen der Ost- und Westdeutschen sich angepasst haben. In den letzten Jahrzehnten aber gar nicht mehr, was sehr spannend ist.
Welche Facetten hat das noch sozusagen, inwieweit Kommunismus oder auch Kapitalismus die Vorlieben der Menschen prägt? Auf welche Bereiche haben Sie sich das noch angeguckt?
Ich habe es mir insbesondere angeschaut eben in Bezug auf Präferenzen für Umverteilung. Es gibt aber auch Forschung zu Risikoaversion. Es gibt Forschung auch zu Inflationaversion, weil ja auch die Inflation zum Beispiel in Ostdeutschland direkt nach der Wende besonders hoch war. Und insgesamt haben wir in der ökonomischen Forschung jetzt mehr und mehr Belege dafür, dass eben Erfahrungen, die Menschen machen, sowohl mit dem System insgesamt als eben vielleicht auch eigene Erfahrung oder ob meine Eltern mal arbeitslos geworden sind oder solche Dinge, dass die wirklich Präferenzen und Einstellungen fürs Leben prägen können, die dann auch eben das wirtschaftliche Handeln der Menschen beeinflussen.
Ist es das, was der Ansatz der endogenen Präferenzen meint? Das habe ich im Zusammenhang mit Ihrer Forschungsarbeit gelesen.
Genau, das ist damit gemeint. Also endogen heißt ja, dass sie eben beeinflusst werden, dass sie nicht einfach von außen gegeben und unveränderbar sind. Und das ist genau dieser Gedanke, also wie bilden wir Präferenzen heraus und welche Rolle spielt eben die individuelle Erfahrung? Und da sehen wir, dass sie eine sehr große Rolle spielen. Was ich übrigens auch sehr spannend finde, zum Beispiel wenn wir uns Ost- und Westdeutsche anschauen, ist das selbst für Menschen, die nach 1990 geboren wurden, die also selber gar nicht mehr in diese unterschiedlichen Systeme erlebt haben, sehen wir noch Unterschiede in den Präferenzen, weil die eigenen Präferenzen sehr stark mit den Präferenzen der Eltern korrelieren. Also das heißt, Eltern, das wird ein Stück nicht überraschend, beeinflussen eben auch ihre Kinder. Aber so sehen wir eben auch, dass über Generationen hinweg eben noch so große Veränderungen einen Einfluss haben können.
Die neue Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Nicola Fuchs-Schündeln, ist zu Gast in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff. Frau Fuchs-Schündeln, Ihr Amtsantritt als Präsidentin des WZB fällt ja nun zusammen mit den Wahlen in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, die Debatten um den Osten, die Neuordnung der politischen Parteien und Parlamentslandschaft mit AfD und BSW. Einen besseren Zeitpunkt für Ihre Expertise gibt es eigentlich kaum.
Das ist richtig, das ist von mir nicht so gewünscht, aber tatsächlich sind natürlich die Landtagswahlen in Ostdeutschland eine gewisse Herausforderung, einmal für die Gesellschaft damit umzugehen, aber eben auch zu erklären, woher kommt das, woher kommt es eben, dass die AfD und dann auch BSW relativ eine höhere Unterstützung in der Wählerschaft im Osten haben, als sie es im Westen haben. Erstmal möchte ich betonen, das hat natürlich ganz verschiedene Einflussfaktoren, aber aus rein ökonomischer Sicht spielen dann eben, glaube ich, zwei Dinge eine Rolle, die wir auch schon vorhin angesprochen haben aus meiner eigenen Forschung. Und das eine ist, dass wir eben im Moment in einer Zeit großer Krisen leben, wo wir in den vergangenen Jahren große und schnelle Abfolge von Krisen hatten. Das fing halt an mit der Flüchtlingskrise 2015, dann Corona, dann eben der Ukraine-Krieg, die Inflation. Und das führt eben bei den Menschen zu einer Verunsicherung. Und wenn wir eben nach vorne schauen, dann ist auch ganz klar, dass auch weitere Umbrüche kommen werden. Also wir haben die digitale Transformation, wir haben die Herausforderungen des Klimawandels. Wir leben also in einer Zeit, denke ich, in der die Unsicherheit doch größer ist, als sie vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren war. Und die Frage ist nun, wie gehen Menschen mit so einer Unsicherheit um? Und was wir eben aus der Forschung wissen, ist, dass es sich leichter mit Unsicherheit umgehen lässt, wenn man selber ein finanzielles Polster hat. Wenn man denkt, okay, wenn es mir mal nicht mehr so gut geht, dann kann ich mich trotzdem noch irgendwie selber absichern. Und das führt wieder darauf zurück, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass eben die Vermögen in Ostdeutschland, obwohl sie die Ostdeutschen seit der Wiedervereinigung höhere Sparquoten haben als die Westdeutschen, immer noch deutlich geringer sind als in Westdeutschland, weil eben Vermögensaufbau sehr, sehr lange Zeit braucht und oft auch über Generationen stattfindet. Und ich denke, so lässt sich erklären, warum die Unsicherheit, die ja in Westdeutschland genauso ist wie in Ostdeutschland, eben in Ostdeutschland vielleicht zu extremerem Wählerverhalten führt.
Aber lässt sich das dann so einfach sagen, geringeres Vermögen bei gleicher Unsicherheit ist, dann bin ich anfälliger für Protestparteien? Wäre das die Quintessenz?
Also wie gesagt, erstmal möchte ich betonen, das ist nicht das Einzige. Aber ich glaube, was man eben sagen kann, wenn man bei gleicher Unsicherheit geringeres Vermögen hat, dann betrifft einen diese Unsicherheit mehr. Und ich glaube, dass eine Reaktion darauf ist eben, dass man vielleicht mehr zu Parteien neigt, die scheinbar einfachere Lösungen versprechen. Ob das nun der Fall dann in der Umsetzung wäre, wage ich stark zu bezweifeln. Aber das, denke ich, kann durchaus einer der Gründe sein, der dazu führt.
Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Sie richtig liegen und wenn wir sagen, Vermögensunterschiede sind ein wesentlicher Faktor, warum es im Moment im Osten so ist, wie es ist, wie kann denn der Osten, wie können die Menschen im Osten aufholen? Weil das wäre doch dann der entscheidende Ansatz.
Genau, da gibt es halt keine leichte Lösung zu, weil eben Vermögen so langsam sich bewegt. Deswegen, wenn man sich jetzt die normalen, sage ich mal, ökonomischen Indikatoren anschaut, dann sagt man ja, die Einkommen in Ostdeutschland sind ja schon fast so gut wie im Westen. Die Arbeitslosenquote ist kaum noch höher. Warum ist die Unzufriedenheit höher und eben die Unsicherheit höher? Also es ist ja auch gewisse Unsicherheit, wie geht man mit Migration um? Und ich denke, da spielen eben Vermögen eine Rolle. Und wir sehen eben auch in anderen Episoden, historischen Episoden, wie lange so Vermögensunterschiede sich fortsetzen. Zum Beispiel hat man heute noch in den USA einen sehr großen Vermögensunterschied zwischen der schwarzen und der weißen Bevölkerung. Man hat natürlich einen Einkommensunterschied, ist aber deutlich, deutlich kleiner. Aber das liegt eben daran, dass die Sklaverei eben bis heute quasi noch nachwirkt, dass eben die Schwarzen mit quasi null Vermögen gestartet sind. Das mag 100 Jahre her sein, aber das zieht sich so lange hin. Und ich denke, da gibt es keine einfache Lösung für, weil wir Vermögen eben nicht dramatisch
umverteilen. Aber eigentlich müsste es doch irgendwie progressive Ansätze geben, wie man Vermögen dann schneller aufbauen kann oder sozusagen an diesen Punkt kommt, dass man da in die richtige Richtung geht.
Also schwierig dabei ist eben, dass Vermögensaufbau natürlich auch davon abhängt, wie man investiert. Und auch da sehen wir eben, dass es was ausmacht. Also, dass Menschen eher in Aktien investieren, wenn auch das Umfeld in Aktien investiert, wenn die Eltern in Aktien investiert haben. Und das ist ja auch was, also was eben historisch nicht stattgefunden hat, in der DDR natürlich. Das macht es eher schwieriger. Aus staatlicher Perspektive kann man natürlich umverteilen durch entweder eine Vermögenssteuer, die aber sehr, sehr schwer zu implementieren ist, weil Vermögen auch sehr schwer zu messen sind, oder eben durch eine Erbschaftssteuer. Und da, denke ich, besteht eigentlich auch ein relativ großer Konsens unter Ökonomen, dass Erbschaftssteuern durchaus Sinn machen, weil wir ja eben auch den Ansatz haben, dass wir eine gewisse Chancengleichheit herstellen wollen. Und ob man nun in eine reiche oder in eine arme Familie geboren wird, das ist ja zufällig. Das ist kein Verdienst von niemandem. Und bei der Erbschaftssteuer, denke ich, ist in Deutschland das große Thema, dass man eben die Bemessungsgrundlage breiter machen sollte. Also dass es weniger Ausnahmen geben sollte, insbesondere auch für Familienunternehmen. Das würde auf alle Fälle einen Schritt in diese Richtung bedeuten. Aber auch dann, denke ich, bekommen wir diese Vermögensunterschiede nicht schnell abgebaut.
Aber wo Sie Erbschaftssteuer sagen, das ist ja, glaube ich, auch, da sind die Zahlen auch frappierend, wie wenig sozusagen prozentual der Erbschaftssteuer in Ostdeutschland anfällt und wie wenig in Westdeutschland.
Klar, aber das ist eben genau, weil eben auch so wenig vererbt wird im Osten, weil natürlich die ältere ostdeutsche Bevölkerung eben Vermögen nicht angebaut hat, während die ältere westdeutsche Bevölkerung, die dann noch die Wirtschaftswunderjahre miterlebt haben oder deren Eltern das miterlebt haben. Und das ist eben genau diese Persistenz des Vermögens ja auch wirklich von Generation zu Generation. Da profitieren die Westdeutschen eben ja heute noch von.
Nun sind Sie Ökonomin. Das haben wir ein paar Mal gesagt. Ökonomische Erklärungsansätze werden bei Ihnen in Ihrer Forschung immer eine besondere Rolle spielen. Aber das reicht ja nicht aus. Das haben Sie selber schon gesagt, um zu erklären, was gerade im Osten passiert. Was gehört noch dazu?
Da sind natürlich auch ganz wichtige Faktoren aus soziologischer Perspektive eben auch wieder vielleicht. Und das kommt noch zum Teil aus meiner Forschung, dass wir eben sagen, ja, dieses Leben in einem System, in dem man eben relativ abgesichert war, das hat vielleicht eben auch das Verlangen nach einem starken Staat gestärkt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, warum wir jetzt sehen, dass mit so einer Situation, wie wir sie heute in der Politik oder in der Regierung haben, mit relativ viel Streitereien zwischen den Koalitionspartnern, warum das zu größeren negativen Reaktionen im Osten führt als im Westen. Aber es sind natürlich auch ganz andere Dinge, spielen eine Rolle. Und an einem WZB wird das ja ganz intensiv auch erforscht, welche Faktoren stützen die Demokratie, welche Faktoren sind eben auch gefährlich für die Demokratie? Welche Rolle spielen Medien, Social Media, solche Dinge? Wie nutzen die Parteien eben die Medien? Wie sehen da die rhetorischen Einflussnahmen aus? Und das sind ganz spannende Themen, mit denen wir uns auch am WZB auseinandersetzen.
Was bedeuten denn starke Populisten für Deutschlands Zukunft oder auch für die Zukunft speziell der ostdeutschen Bundesländer?
Ja. Also aus wirtschaftlicher Sicht finde ich das bedenklich aus zweierlei Hinsicht. Das eine ist eben, dass ja die AfD eben auch eine sehr starke Rhetorik gegen die Migration hat. Und wir andererseits genau wissen, dass wir eben in der gegenwärtigen Situation, wo wir Arbeitskräftemangel haben, den ja auch jeder schon spürt, wo Geschäfte vielleicht die Öffnungszeiten zurückfahren, weil sie nicht genug Mitarbeiter haben und so weiter, dass wir in so einer Situation ganz klar auf Migration angewiesen sind. Wir können natürlich immer diskutieren, wie soll die Migration stattfinden oder wie kriegen wir genau die Fachkräfte hier hin, die wir vielleicht brauchen, aber wir brauchen Migration. Und wenn eben nach außen hin jetzt auch das Bild sich verfestigt, dass Deutschland eben fremdenfeindlich ist, dann macht es es nicht leichter, genau die Leute hier hinzubekommen, die wir eigentlich haben wollen. Und das ist, denke ich, schon befremdlich. Und man sieht das jetzt eben vermehrt auch in den ausländischen Medien, dass eben darüber berichtet wird oder dass eben auch Ausländer selber sagen, wir wollen nicht nach Ostdeutschland, wir bleiben in Westdeutschland. Und ich denke, das werden auch die ostdeutschen Unternehmen zu spüren bekommen. Das ist das eine, was ich aus wirtschaftlicher Sicht bedenklich finde. Das andere ist eben diese Forderung, sich mehr von der EU abzukapseln. Das haben wir in Großbritannien gesehen durch den Brexit. Das hat dort auch nicht die Wunder bewirkt, die vorher versprochen wurden. Und ich denke, für Deutschland ist es ganz klar, wir sind ein Exportland. Wir leben von unseren Verbindungen in die Nachbarländer, aber auch in die weite Welt, von unseren wirtschaftlichen Verbindungen. Und je mehr wir das unterstützen können, desto mehr profitiert Deutschland davon.
Aber was Sie jetzt so ausgeführt haben, da sind wir doch dann bei dem Paradox, dass die Leute, die AfD oder BSW wählen, eigentlich auch gegen ihre eigenen Interessen wählen.
Ja, das wird oft so gesagt. Das ist natürlich im gewissen Sinne auch so. Tatsächlich ist es aber natürlich auch so, dass Parteien Wahlprogramme haben, die sehr vielfältig sind und es immer sehr clever schaffen, die Dinge nach vorne zu bringen, die eben auch ihre potenzielle Wählerschaft mobilisieren. Also es ist ja auch so, dass die AfD zum Beispiel gegen eine Erbschaftssteuer ist, wo ich denken würde, gerade die Ostdeutschen sollten das eigentlich unterstützen, diese Erbschaftssteuer. Und ich denke, die wirtschaftliche Perspektive spielt da eigentlich eine zu geringe Rolle im Moment, um das Wahlverhalten zu erklären.
Ich möchte noch auf einen anderen Punkt Ihrer Forschung kommen. Sie haben in Studien auch die weltweiten Wochenarbeitszeiten untersucht. Da sind wir in Deutschland nicht gerade vorne dabei. Arbeiten wir in Deutschland zu wenig?
Aus Sicht der Unternehmen bestimmt, weil wir eben Arbeitskräftemangel haben. Und Arbeitskräftemangel drückt sich eben nicht nur dadurch aus, dass wir zu wenig Menschen haben, die arbeiten, sondern dass eben ja auch viele Menschen in Teilzeit arbeiten. Und erstmal aus Wohlfahrtsperspektive ist das was Positives, da das zeigt eben auch, dass wir es uns leisten können. Sonst geht es so gut, dass wir vielleicht sagen können, Mensch, ich möchte nicht mehr 100% arbeiten, ich gehe auf 80%, auch wenn ich da nur noch 80% verdiene, weil ich eben nicht nur Geld haben will, mit dem ich mir Dinge kaufen kann, sondern ich will eben auch Freizeit genießen. Und das können wir uns erlauben und das ist erstmal etwas sehr Schönes aus Wohlfahrtsperspektive. Aber es stellt natürlich die Wirtschaft vor große Herausforderungen in einer Situation, in der Arbeitskräfte fehlen, weil ja jetzt im Moment die geburtenstarken Jahrgänge in die Rente gehen und eben wesentlich geburtenschwächere Jahrgänge nachrücken.
Das heißt, was gesellschaftlich vielleicht wünschenswert ist, ist ökonomisch nicht unbedingt sinnvoll.
Genau. Und es besteht dann auch die Gefahr, dass ja tatsächlich, wenn Deutschland dann wirtschaftlich zurückfällt, auch unser Wirtschaftswachstum so nicht weitergeht. Und das könnte dann auch zu einer Trendwende führen, dass man sich es eben vielleicht nicht mehr auch finanziell erlauben kann, eben auf 80% zu bleiben. Aber ich denke, es ist eine große Herausforderung für die Unternehmen, mit diesem Wunsch nach geringeren Arbeitszeiten umzugehen. Und da werden auch gewisse Umdenkprozesse in den Unternehmen stattfinden müssen. Also so Dinge zu diskutieren, wie können wir eben Führung in Teilzeit ermöglichen und insbesondere auch, wie können wir die Digitalisierung oder auch vielleicht künstliche Intelligenz nutzen, um eben gewisse Arbeitskräfte zu ersetzen und vielleicht auch zu ermöglichen, dass sich die Arbeit leichter von einer Hand auf die anderen übertragen lässt, wenn jetzt zum Beispiel zwei Menschen Teilzeit arbeiten und nicht eine Person Vollzeit. Und in dieser Hinsicht sehe ich eigentlich die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz erstmal als positiv an für die Wirtschaft, weil wir im Moment in einer Situation sind, in der wir eigentlich solche Hilfsmittel benötigen.
Sie haben im Rahmen der Beschäftigung mit diesen Arbeitszeiten und Wochenarbeitszeiten auch festgestellt, dass eine Vollzeitbeschäftigung für viele Frauen durch das deutsche Steuersystem unattraktiv gemacht wird. Warum?
Wir haben uns erstmal angeschaut, wo kommen eigentlich Unterschiede in Arbeitsstunden zwischen den Ländern her? Sind die ganz homogen oder sind es gewisse Bevölkerungsgruppen, die Unterschiede treiben? Und wenn man sich das anschaut, dann fallen die verheirateten Frauen direkt raus. Also die verheirateten Frauen sind die Gruppe, die zwischen den verschiedenen europäischen Ländern und den USA die größten Unterschiede im Arbeitsverhalten zeigen. Und dann kam eben diese Idee auf, lässt sich das durch die Besteuerung erklären? Und warum durch die Besteuerung? Weil wir eben sehr große Unterschiede zwischen den Ländern haben, wie sie Ehepaare besteuern. Es gibt da Länder wie Großbritannien und Schweden zum Beispiel, da spielt der Familienstand überhaupt keine Rolle bei der Besteuerung. Also man wird nach der Hochzeit genauso besteuert wie vor der Hochzeit. Und Deutschland hat eben das System des Ehegattensplittings. Und das ist genau am anderen Ende dieses Spektrums. Da spielt eben der Familienstand eine sehr große Rolle, weil was im Prinzip gemacht wird, ist, wir summieren das Einkommen von Mann und Frau auf, dann haben wir das Haushaltseinkommen, halbieren das und tun so, als würden beide Ehepartner genau die Hälfte verdienen. Und das führt eben dazu, dass der Erstverdiener, also in der Regel der Mann, nach der Heirat einen niedrigen Steuersatz hat. Und wenn die Zweitverdienerin, in der Regel die Frau eben, nach der Hochzeit einen höheren Steuersatz hat. Und das gibt eben Anreize, sich zu spezialisieren in der Familie. Und was wir eben in unserer Forschung schön zeigen können, ist, dass man auch diese internationalen Unterschiede im Arbeitsverhalten von verheirateten Frauen zu einem erheblichen Anteil eben durch diese Unterschiede im Steuersystem erklären kann.
Und dann wäre die Folge weg mit dem Ehegattensplitting.
Genau, oder zumindest, dass wir Ehegattensplitting reformieren. Und ich denke, man muss auch ein bisschen im Auge haben dabei die Historie des Ehegattensplittings. Das wurde in den 50er Jahren eingeführt und war damals eigentlich auch so als familienpolitische Maßnahme gedacht, dass man Familien unterstützen wollte. Und inzwischen, denke ich, hat sich aber die Familiensituation sehr stark geändert. Also inzwischen wachsen viele Kinder außerhalb von Ehen aus. Die Scheidungsraten sind wesentlich höher, als sie früher waren. Deutschland hat auch das Unterhaltsrecht 2008 reformiert, sodass der geringer verdienende Partner nach der Scheidung eben kaum noch Ansprüche auf Unterhalt hat. Also da sagt man dann plötzlich, ja, jeder ist auf sich selber gestellt. Und da passt es eigentlich nicht zusammen, dass wir in der Ehe so tun, als wäre das alles nur eine Einheit und es wäre völlig egal, wer wie viel verdient. Denn nach der Scheidung steht dann eben in der Regel die Frau, die sich um Haushalt und Kinder gekümmert hat, finanziell deutlich schlechter da als der Mann.
Mhm. Frau Vogt-Schündeln, als ich mir angeguckt habe, was Sie forschungsmäßig, wo Sie da so unterwegs sind, fiel ein Thema, fand ich so ein bisschen raus, und zwar diese Schulschließungen während der Covid-19-Pandemie. Was haben Sie dazu gemacht? Wie kam das Interesse und was haben Sie sich da angeguckt?
Das Interesse kam so, also ich hatte schon angefangen, zu intergenerationaler Mobilität zu arbeiten, also genau zu der Frage, wie weit hängen die Startchancen von Kindern davon ab, aus welchem Elternhaus sie kommen. Da hatten wir halt ein Forschungsprojekt gestartet und dann kam die Corona-Krise. Und in der Corona-Krise, wissen wir alle, wurden eben die Schulen geschlossen. Und sie wurden auch in Deutschland im internationalen Vergleich sehr lange geschlossen. Also diese erste Welle der Schulschließung im März 2020, die fand überall statt. Die zweite Welle der Schulschließung dann im Frühjahr 2021, die war schon relativ deutschlandspezifisch. Mich hat damals umgetrieben, dass in der politischen Debatte die Kinder überhaupt keine Rolle spielten. Also es wurde über die Kosten der Corona-Krise für alle möglichen, insbesondere Berufsgruppen, diskutiert, bis hin zu Schaustellern, die eben eine relativ kleine Berufsgruppe sind. Aber die Kinder kamen in der öffentlichen Debatte quasi nicht vor. Und ganz klar ist, dass Schulbildung für Kinder wichtig ist. Und dann habe ich gesagt, da müssen wir was machen. Und es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, was sind die Konsequenzen der Schulschließung. In ein paar Jahren werden wir da, oder jetzt sehen wir schon erste Forschungsergebnisse, eben, dass sich die psychische Gesundheit der Kinder verschlechtert hat, dass sich auch schulische Ergebnisse verschlechtert haben. Und insbesondere eben auch, dass natürlich, also relativ leicht zu erklären, Kinder aus ärmeren Haushalten mehr unter den Schulschließungen gelitten haben als Kinder aus reicheren Haushalten. Was wir damals gemacht haben, ist direkt am Anfang der Krise, wir hatten ja noch keine Daten, wir haben ein Modell aufgestellt, in dem eben Schulbildung auch eine Rolle spielt für das spätere Einkommen, und haben dann mal gefragt, was sagt denn das Modell hervor? Was passiert, wenn wir die Schulen so lange schließen? Und im Modell finden wir dann tatsächlich, dass eben damit zu rechnen ist, dass diese Generation der Kinder eben langfristig niedrigere Einkommen hat, als sie es ohne die Schulschließung gehabt hätten. Und dass die ökonomischen Kosten dessen sehr groß sind, weil eben die Anzahl der Kinder, die betroffen sind, so wahnsinnig groß ist. Also wenn man deren späteren Einkommensverlust aufaddiert und eben vergleicht mit den Kosten der Corona-Krise, die direkt entstanden sind, sind die fast von der gleichen Größenordnung. Und was unser Modell halt auch zeigt und was wir jetzt auch in den Daten sehen, ist eben genau dieses, dass die intergenerationale Mobilität dadurch nachlässt, dass eben Kinder aus ärmeren Haushalten stärker betroffen sind, weil für sie die Schulbildung schon auch ohne Krise wichtiger ist als für reichere Kinder, also für Kinder aus reicheren Haushalten. Und weil natürlich besser situierte Eltern ihre Kinder in dieser Situation besser unterstützen konnten. Das fing schon damit an, dass man eben fürs Homeschooling ja Laptop brauchte, hat jedes Kind einen eigenen Raum und so weiter. Ist jemand da, der sich darum kümmert, auch dass die Technik funktioniert, dass das Kind morgens aufsteht, sich an den Computer setzt. Und genau diese Dinge sind halt einfacher, wenn man finanziell gut ausgestattet ist, als wenn man in einem armen Haushalt lebt.
Das heißt, die sozialen Unterschiede werden auch langfristig bestätigt,
ja,
beziehungsweise
genau.
Erhöhen sich noch.
Genau. Es ist in Deutschland ja schon jetzt so, dass das Elternhaus eine relativ große Rolle spielt eben für die Bildung, zum Beispiel dafür, welche Kinder aufs Gymnasium gehen oder später dann auch an die Universität. Also alles, was wir jetzt schon in der Forschung sehen, deutet eben darauf hin, dass sich das durch die Corona-Schulschließung noch verstärken wird.
Sie haben jetzt von sozialer Mobilität geredet. Ihre eigene Forschungsgruppe am WZB heißt Ungleichheit und soziale Mobilität. Worum geht es da künftig?
Da geht es eben um genau diese großen Themen. Also einmal Ungleichheit zwischen verschiedenen Ländern hinweg, also auch wirtschaftliche Ungleichheit, aber auch Ungleichheit innerhalb eines Landes. Und wenn ich über Ungleichheit denke, dann ist das ein breites Konzept für mich. Also einmal Einkommensungleichheit, aber eben auch Vermögensungleichheit, aber auch Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Wir machen jetzt relativ viel Forschung eben auch dazu, warum ist eben der Arbeitsmarkterfolg von Frauen immer noch anders als der Arbeitsmarkterfolg von Männern? Welche Rolle spielen da Normen und andere Dinge? Und eben ganz, ganz wichtig finde ich immer die soziale Mobilität, weil wenn wir über Ungleichheit nachdenken, dann kann man vielleicht sagen, ja, gewisse Facetten der Ungleichheit sind halt vielleicht auch verdient. Also manche arbeiten mehr oder als andere und dann verdienen sie halt auch nachher mehr. Aber soziale Mobilität ist eben ganz wichtig, einmal für uns als Gesellschaft insbesondere. Also ich glaube, wir können Ungleichheit besser aushalten, wenn jeder die Chance hat oder wenn jeder das Gefühl hat, dass er die Chance hat, wenn er denn wirklich will und wirklich investiert ist, eben auch in der Einkommensleiter nach oben zu schaffen. Und insbesondere, wenn wir über intergenerationale Mobilität nachdenken, dann ist es eben immens wichtig, dass wir gute Startchancen für alle Kinder schaffen, auch für die, die aus ärmeren Familien kommen, für Kinder aus Migrantenhaushalten. Und hier könnte Deutschland eben noch wesentlich mehr machen.
Letzte Frage. Sie sind jetzt erst wenige Wochen am WZB. Was gefällt Ihnen besonders?
Ah, da gefällt mir ganz viel. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre am WZB. Das fängt mit dem Institutsgebäude an, aber eben auch, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen miteinander umgehen, sehr kollegial. Und was ich halt total faszinierend finde, sind diese Einblicke für mich jetzt auch ganz persönlich in die Forschung aus den anderen Disziplinen. Wenn ich jetzt eben vermehrt die Chance habe, mit Politologen und Soziologen zu reden und zu verstehen, was findet ihr aus, wie geht ihr an Fragestellungen dran, weil oft arbeiten wir zu den gleichen Themen, fragen aber eben dann anders. Also wir arbeiten vielleicht zu Migration und die Ökonomin fragt dann eben, was sind die wirtschaftlichen Folgen der Migration, und der Soziologe fragt sich vielleicht eher, ja, wie schaffen wir die Integration, die Politologin schaut sich an, was sind auch die politischen Faktoren, wie wir Migration eben ermöglichen können oder eben auch beschränken können, oder was sind auch die politischen Fluchtursachen. Und also diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen, finde ich persönlich sehr bereichernd und total spannend.
Dann viel Erfolg und Spaß dabei.
Vielen Dank, Herr Dorloff.
Zu Gast in dem Wissenswerten Nicola Fuchs-Schündeln, Ökonomin und neue Präsidentin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.